Plattsport, das Sportmagazin mit Martin Tetzler.
Weil wir Sport lieben.
Auf meinsportpodcast.de.
Plattsport, der Sportpodcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 154. Folge Plattsport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben, bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Martin Tetzlaff und es läuft ja jetzt schon die Bundesliga-Saison im Fußball. Zwei Spieltage sind durch, ist schon eine Menge los. Und eine andere Sportart geht nächste Woche Dienstag los. Am 9. September in Berlin spielen die Eisbären Berlin gegen den Aufsteiger Dresdner Eislöwen. Und da haben wir uns gedacht, wir reden heute mal über Eishockey und schon mal so ein bisschen reinkicken in die neue Saison. Und erstmal an meiner Seite, wie immer, gewohnt und gut, Benny Mart. Hallo Bernd. Benny.
Habe die Ehre, Martin, grüß dich.
Geht's dir gut?
Ja, kann nicht klagen, ja. Muss ja, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also, geht gut. Genau, und ich habe es ja gerade schon verraten. Er ist wieder da, endlich wieder Eishockey. Und das heißt bei uns dann auch endlich mal wieder Bernd Schwegerer. Hallo.
Guten Tag.
Lieber Bernd, geht es dir gut?
Ja, alles okay, ich kann mich nicht beklagen. Passt.
Okay, super. Dann macht's gut, Jungs, bis nächste Woche. Nein.
Ja, war doch schön.
Also, wer Bernd Schwickerath nicht kennt, Bernd Schwickerath ist Eishockey-Journalist unter anderem. Sag's jetzt nochmal, ich mach's sonst wieder falsch. Wo schreibst du?
Mein Hauptjob ist die Rheinische Post, da berichte ich über die Düsseldorfer EG und dann habe ich natürlich den täglichen Podcast mit dem lieben Kollegen Herrn Fetzer und manchmal mit dem Kollegen Herrn Böhn, nämlich Bissl Hockey. Da schreiben wir auch Kolumnen oder einen Text, ich weiß nicht, ob es eine Kolumne ist, wenn man es streng nimmt, und sonst so hier und da für die Frankfurter Allgemeine, für die Dappen Chase, für die Eishockey News, was halt immer so ansteht.
Und dein Leben ist Eishockey, wenn man das so hört. Und ich glaube, du machst auch nur ganz wenig Pausen im Jahr. Ansonsten wirst du rumgeschickt durch die ganze Eishockey-Welt. Zur Eishockey-Weltmeisterschaft wirst du dir jedes Jahr hingeschickt, weil so Typen wie Benny und ich ganz viel Geld immer zu Bissl Hockey überweisen. Du zeichnest dich mitverantwortlich für ein Kartenspiel. Wie fühlt sich das als Kartenspielherausgeber?
Ja, wobei ich sagen muss, das war wirklich die Idee vom Kollegen Fetzer. Er hat das auch fast alleine umgesetzt. Ich habe nur inhaltlich bei ein paar Fragen geholfen. Aber es war auf jeden Fall witzig, als er es mir zugeschickt hat. Es ist ja immer so, wenn man irgendwie mal was macht, was man vorher noch nicht gemacht hat, dann, also zumindest wenn man was macht, was man in der Hand halten kann. Ein Kartenspiel kann man in der Hand halten. Und das war schon ganz witzig, ehrlich gesagt. Aber ich muss sagen, ich habe es noch nie gespielt mit irgendjemandem. Weil ich meine, für mich ist es ja eh sinnlos, weil ich ja die Fragen mit mir ausgedacht habe, ne? Mit wem soll ich so spielen und wer hätte hier einen leichten Vorteil.
Ja, wahrscheinlich. Ich habe es mir trotzdem geschenkt, heute die Karten mal rauszuholen und dich mal zu testen. Aber du hast ja noch andere Sachen rausgebracht, die man dann auch anfassen kann. Also es fängt an mit einem glorreichen Buch über die Düsseldorfer EG. Aber du hast auch einen...
Zusammen mit Herrn Ulrich, zusammen.
Nicht vergessen. Ja. 111 Gründe, die EG zu lieben. Und dann hast du noch ein wirkliches Standardwerk für die deutsche Sprache gemacht, über die NHL.
Genau, das mir ist jetzt schon aufgefallen, das ist schon 2018 rausgekommen. Da haben wir uns ja damals kennengelernt, ne, bei unserer Lesung, die ich damals zusammen mit den Kollegen von Hauptstadt Eishockey gemacht habe, als das NHL-Spiel in Berlin war. 2018, überleg dir das mal, wie lange das her ist.
Das ist ewig her. Und den Podcast, wo wir uns das wirklich erste Mal, glaube ich, gesprochen haben, da warst du in Prag im Hotel.
Richtig.
Und du hattest in deinem Schlafzimmer hattest einen Kicker stehen oder so, ne?
Eine Billardplatte, wenn ich bitten darf.
Okay. Und dann hast du dich dann abends immer nach dem Eishockeyspiel drauf rumgerägelt zwischen
so den Kugeln. So ist das, genau. Exakt so ist das.
Ja, Mensch. Benny, wie groß ist deine Lust auf die neue Saison?
Ja, sag mal, als Kaufbeurer-Fan freue ich mich natürlich mehr auf die DL2, aber ist schon schön, dass es jetzt wieder losgeht. So langsam die kalte Jahreszeit, abends, wenn es früh dunkel wird, dann den Laptop anmachen kann und den Fernseher anmachen kann und dann ein cooles Game on Earth zu gucken, ja.
Und eigentlich ist es ja schon losgegangen, ne? Die Champions League spielt ja seit vergangener Woche. Also klar, jetzt kann man sich fragen, wie viele Leute sich dafür interessieren, aber zumindest offiziell läuft die Eishockey-Saison schon.
Ja, stimmt. Wir in Berlin haben ja die Eisbärchen, die haben ja auch schon zwei Spiele gemacht. Ich glaube, eins gewonnen, eins verloren. Das Problem finde ich persönlich, ich habe nicht so richtig Bock, in den Wellblechpalast zu fahren, wo sie die ersten Spiele machen. Ich glaube, die letzten ein, zwei Spiele machen sie dann in der Uber-Arena, was deutlich näher für mich ist. Und ich mag auch den Welli nicht so gerne, aus Gründen. Ja, aber Bernd, was ist denn für dich heute noch, obwohl die CHL, also die Champions Hockey League, schon so lange dabei ist, was ist so für dich das Problem, einfach runtergebrochen dieser Liga?
Also das größte Problem ist natürlich, dass Champions League so ein bisschen so eine Mogelpackung ist. Wenn man im Fußball oder auch im Handball an Champions League denkt, denkt man natürlich an die größten Vereine der Welt, an die größten Spieler der Welt. Und die kann es im Eishockey ja gar nicht geben in Europa, weil die nun mal alle in Nordamerika spielen, in der NHL. Das zweite Problem ist, dass nicht mal alle europäischen Top-Tops dabei sind, weil zum Beispiel auch keine Teams aus der russischen Liga dabei sind. Das hat jetzt nichts mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine zu tun, sondern das war von Anfang an so, weil die KHL sich selber so ein bisschen als Europas Kontinentalliga betrachtet, deswegen ja auch der Name. Und dann kommt halt noch hinzu, es gibt, das ist immer, was ich bezeichne, es gibt kein europäisches Eishockey-Bewusstsein. Also geh mal durch ein normales deutsches Eisstadion und frag mal, wer ist denn gerade Tabellenführer in Tschechien? Geh mal durch Finnland und frag, wer ist denn gerade Tabellenführer in der Schweiz? Eishockey ist sehr, sehr regional, auch innerhalb der Länder, aber vor allen Dingen halt innerhalb Europas. Und deswegen zieht es natürlich nicht so die Massen an, wenn da jetzt ein finnischer Topclub vorbeikommt. Ich sag mal so, wären die Russen dabei und da würde irgendwie TSK am Moskau kommen, das ist, glaube ich, schon ein Name, den kennt man. Oder auch Sparta Prag kennt man oder Jokerit Helsinki. Sowas kennt man. Aber wenn dann irgendwie ein Team in Finnland Meister wird, was man hier nicht wirklich auf dem Schirm hat, das kommt dann vorbei, das würde super Eishockey liefern mit tollen Spielern. Aber es lockt halt dann doch nicht so an. Und dann hast du halt nicht viele Zuschauer in den Hallen. Du hast ja teilweise Vereine, die haben in der Champions League gerade mal ein Drittel an Zuschauern von dem, was sie in der heimischen Liga haben. Und dann hast du natürlich auch entsprechend geringeres Medieninteresse, geringeres Sponsoreninteresse. Und irgendwie schwimmt diese Champions League so ein bisschen mit unter dem Radar. Dann kommt noch hinzu, dass sie ja so früh beginnt, dass sie manche Vereine auch eher als eine Art bessere Vorbereitung definieren. Also ja, da kommt einiges zusammen, sag ich mal.
Ja, es kommt auch noch hinzu, es ist jetzt nicht gerade auf dem Serviertablett präsentiert, die Liga. Also ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht aus dem Standgreif, wo kann ich die Spiele sehen? Benni, weißt du das?
Ein bisschen nicht. Ich würde jetzt über Sportdeutschland TV tippen. Ich glaube, ich habe es mal gelesen sogar, dass die das eben zeigen. Ja, Bernd nickt.
Genau, also jetzt heißt das Ding ja Sport Europe TV, sie haben sich umbenannt, da kommt das, aber du kannst ja pro Spieltag auch ein deutsches Spiel auf Magenta gucken. Also ich habe zum Beispiel das erste Spiel der Eisbären, das habe ich jetzt bei Magenta Sport geguckt, als sie da in Norwegen 13-0 gewonnen haben.
Tja, da sind wir wieder bei den strukturellen Problemen vom Eishockey, dass es halt tatsächlich eben auch immer noch nicht im großen Fernsehen zu sehen ist, sondern vielleicht so hier mal ein Spiel, da mal was. Und da kommen wir auch schon auf die DEL. Die DEL letztes Jahr hat ja die Eisbären zum Meister mal wieder gemacht oder die Eisbären haben sie selber zum Meister gemacht nach einer tatsächlich auch mental sehr schwierigen Saison. Die Saison, wo Tobi Ehler leider an seinem Krebsleiden gestorben ist. Aber ja, ist schon eine ziemlich mental starke Leistung, wie die Eisbären das dann am Ende durchgezogen haben. Aber dann eben auch die Finalserie vernichtend deutlich gegen Köln gewonnen haben. Ich glaube, die letzten drei Spiele alle 7-0. Und das ist mir vorhin erst, als ich nochmal drauf geschaut habe, nochmal bewusst geworden. Das ist schon wieder so lange her. Ist denn dieses Gefühl bei dir auch noch da von der letzten Saison, wie sie ausgegangen ist, nämlich, dass die Eisbären eigentlich zu dominant sind und dass die Eisbären jetzt schon wieder der nächste deutsche Meister sein werden?
Also die zweite Frage weiß ich nicht, aber die erste Frage, ja, sie sind zu dominant. Das liegt allerdings nicht daran, dass die Eisbären jetzt irgendwie eine Art FC Bayern des Eishockeys wären, dass sie einfach so viel Geld haben, dass die Konkurrenz auf sehr viele Fehler aus Berlin hoffen muss, damit man überhaupt dagegen eine Chance hat, sondern es liegt einfach daran, dass die Eisbären sehr viel richtig machen, aber die Konkurrenz, die teilweise sogar noch mehr Geld hat, zum Beispiel Mannheim, dass die sehr viele Fehler machen und sehr viel falsch machen. Und deswegen sind die Eisbären gerade da ein bisschen unangefochten für Nummer 1, sind ja jetzt auch wieder diverse Male in Folge Meister geworden. Gut, hatten eine Saison, da sind sie nicht mehr in die Playoffs gekommen vor 3 Jahren, aber grundsätzlich sind sie natürlich das beste Team mit dem besten Kader, wahrscheinlich auch mit dem besten Trainerstab und deshalb warten wir es mal ab. Also ich würde auch sagen, die Eisbären sind der ganz klare Favorit auf den Titel, sie sind die beste Mannschaft, wie gesagt, aber es kann ja viel schieflaufen und vielleicht kommen ja auch dann andere Teams, wie halt eben Mannheim, München oder halt mal so ein Überraschungsteam wie Köln letztes Jahr oder Bremerhaven vor 2 Jahren. Vielleicht sind die auch in der Lage, mal einen Schritt weiter zu machen. Also ich würde jetzt nicht sagen, man braucht die Saison gar nicht erst beginnen lassen, weil eh schon klar ist, wer Meister wird. Aber ich würde auch sagen, wenn ich tippen müsste, würde ich ganz klar auf die Eisbären tippen, dass sie nochmal Meister werden.
Ich glaube, die haben vier Titel in den letzten 5 Jahren geholt, oder?
Genau.
Ist das richtig? Ja, ja. Natürlich schon eine gewisse Dominanz, ja, was an den Tag ging. Also ich würde auch tippen. Wenn ich tippen müsste, jetzt, ich tippe ja eigentlich nie gut, würde ich Eisbären tippen.
Du bist auch in meiner Tipprunde beim Fußball dabei, oder, Benni? Habe ich dich da nicht auch irgendwo
gesehen?
Mir tut der Daumen immer vom Scrollen weh, das tut mir leid. Also das spare ich mir auch.
Ich glaube, ich habe die Saison erst 7 Punkte oder sowas, also beide Spieltage ins Klo gegriffen.
Gut, ja. Der erste Spieltag war aber auch Hölle. Aber nochmal das Trainerteam von den Eisbären. Hättest du gedacht, Bernd, als die Eisbären die Playoffs nicht geschafft haben, dass Serge Aubin heute der Rekordtrainer oder der am längsten im Amt seine Trainer sein wird?
Also, dass sie ihn feuern, habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet, weil das ja eine ziemlich starke franco-kanadische Connection ist, die schon bei vorherigen Arbeitgebern mal miteinander gearbeitet hat. Und dass man da vielleicht nicht bei der allerersten kleinen Krise direkt den Trainer rausschmeißt oder den Manager gleich mit, das hätte ich mir eigentlich schon gedacht. Andererseits weiß man ja nie, wenn der Druck irgendwie von außen kommt und das heißt irgendwann, ey, was spielt ihr da? Ihr habt so einen teuren Kader und so eine gute Mannschaft, ihr kommt nicht mehr in die Playoffs, was ist los? Irgendwie, an irgendeinem muss es liegen und wir haben uns jetzt entschieden, dass es am Trainer liegt. Hätte durchaus passieren können. Ich finde gut, dass sie es nicht gemacht haben und dass sie dann so dominieren, hätte ich in dem Jahr, wo sie so schlecht waren, vielleicht nicht erwartet. Aber wie gesagt, liegt nicht nur an ihnen, liegt halt auch an der Konkurrenz, die sehr viel falsch macht.
Kommen wir erstmal zu einem alten Thema, was irgendwie, ja, es ist wieder da, der Auf- und der Abstieg, aber er ist nicht so richtig konsequent. Und dem Abstieg ist jetzt deine Düsseldorfer, ich sag jetzt mal deine, weil du ja viel darüber berichtest, deine Düsseldorfer EG zum Opfer gefallen. Wie sehr hast du dir letztes Jahr eigentlich gewünscht, dass der Abstieg dann doch nicht mehr da ist?
Ja, sehr. Ich natürlich überhaupt keinen Bock habe, über die zweite Liga zu berichten. Ne? Ich würde natürlich viel lieber weiter über die
Idee. Oder anders mal gefragt, wie ist denn jetzt gerade so die Stimmung in Düsseldorf, also vor der neuen Saison?
Also sie war natürlich komplett am Boden. Sie war allerdings schon ein bisschen länger am Boden, weil ja auch die Saison davor schon ziemlich katastrophal war. Da haben sie ja erst am vorletzten Spieltag die Klasse gehalten. Jetzt letztes Jahr war ja von Anfang an alles schlecht. Ne? Du hast erst im Sommer ja schon kein Geld mehr, konntest keine guten Spieler verpflichten. Und dann, ja, das hat ja alles gar nicht funktioniert. Wir wollen sich die ganze Saison runterbeten. Aber auf jeden Fall war die Stimmung natürlich komplett am Boden. Und dann ist aber relativ viel passiert. Ne? Also Geschäftsführer zurückgetreten, Manager gefeuert. Trainer gefeuert, die ganze Mannschaft ausgewechselt und dann vor allem auch alte Legenden zurückgeholt. Andreas Niederberger und Rick Emmen, 2 Leute, mit denen die Menschen hier halt nach Erfolge verbinden. Natürlich aus ihrer Spielerzeit, aber viele denken natürlich, dann werden sie auch das können. Und die Stimmung hat sich schon ein Stück weit gedreht. Ich will jetzt nicht von der Euphorie reden, aber du hast gerade so ein bisschen so eine Jetzt-Erst-Recht-Stimmung und gerade bei den sehr treuen Fans stand auch völlig außer Debatte, dass sie sich wieder Dauerkarten kaufen. Also der Dauerkartenverkauf aktuell liegt auf dem exakt gleichen Niveau wie vergangene Saison in der DL. Also das ist schon in Ordnung, warten wir es mal ab. Ich kann mir ja schon grundsätzlich vorstellen, gibt ja auch Beispiele dafür, Krefeld zum Beispiel hier direkt um die Ecke, dass so ein Abstieg manchmal auch ganz heilsam sein kann, weil wenn du jahrelang nur Niederlagen siehst und gehst immer schlecht gelaunt nach Hause, dann willst du einfach mal gewinnen. Und dann ist irgendwie auch egal, gegen wen. Ne? Ob du jetzt gegen Straubi gewinnst oder gegen Rosenheim. Ich glaube, da freuen sich die Leute hier eher noch über Rosenheim. Klar, dir fehlt natürlich das große Derby gegen Köln, dir fehlt Berlin, dir fehlt Mannheim. Aber sonst sind natürlich viele Clubs bei, die den Leuten hier relativ egal sind. Ne? Wo wir eben schon mal drüber sprachen, dass es alles sehr regional ist, man eher auf den eigenen Verein guckt. Und ich glaube, wenn die DEG es dieses Jahr schafft, mal oben mitzuspielen, sie muss nicht direkt Meister werden, aber sie muss oben mitspielen und häufiger gewinnen als verlieren, dass die Leute dann gut gelaunt nach Hause gehen, dann kommen sie halt auch wieder. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die Halle ordentlich voll sein wird. Vielleicht nicht so voll wie vergangene Saison mit den 9.000, was ja ein DEL-Zuschauerrekord für Düsseldorf war. Aber ich glaube trotzdem, dass die Stimmung eine ganz andere ist aktuell, als sie das vor 3, 4, 5 Monaten war. Und sie wird in den nächsten Wochen, wenn die DEG denn ein paar Spiele gewinnt, auch noch besser werden.
Meinst du, der Rheinländer lässt sich so leicht umtemperieren, einfach mit ein paar Siegen in der zweiten Liga?
Total. Ich meine, du kennst das doch hier. Ne? Wenn du dreimal gewinnst, bist du deutscher Meister. Wenn du dreimal verlierst, bist du Absteiger. Ne? Also die Emotionsskala ist ja hier meistens in den Extremen. Ne? Und deswegen Deswegen, also es ist nicht so schlimm wie in Köln, da geht es natürlich immer völlig drunter und drüber, was die Emotionen angeht, aber so weit sind wir ja nicht weg, die 30, 40 Kilometer, ne, die tun da auch nicht so viel.
Und seit neuestem ja auch treu verbunden in einer Partnerschaft.
Genau, also ne, man braucht ja einen Kooperationspartner in der ersten Liga, mit dem man dann Spieler austauscht, also in der Regel kriegst du Spieler von oben, die halt da noch nicht so weit sind und nicht regelmäßig Eiszeit kriegen und dann ist es natürlich logisch, dass man sich ein Team nimmt, was in der Nähe ist, damit der Austausch noch kurzfristig funktionieren kann. Und Düsseldorf hat sich für Köln entschieden, was emotional natürlich wirklich schwierig ist. Und da waren auch Leute, die eigentlich aus dieser Trauerphase raus sind und in diese jetzt erst Rechtsstimmung gekommen sind, für die war das dann doch nochmal so ein Schlag ins Gesicht. Da haben wir, wie, wir sind jetzt hier der kleine Juniorpartner der Kölner und sitzen irgendwie unterm Tisch und wenn die Kölner ein Brot krumm runterfallen lassen, stürzen wir uns drauf und essen den. Da haben die Leute natürlich keine Lust drauf, aber rein logisch ist es trotzdem der richtige Schritt.
Benni, freust du dich eigentlich auch schon auf deine Auswärtsfahrt Kaufbeuren in Düsseldorf? Gab es auch schon Jahrzehnte nicht mehr.
Ich war jetzt vor 28 Jahren. Ja, ich freue mich schon sehr. Also Ende nach Weihnachten, 28.12. ist schon fest gebucht. Hotel schon, Karte geht jetzt gleich irgendwann die Tage los, der Vorverkauf. Werden wir auf jeden Fall Zeit mehr ordern, ja. Bin schon gespannt, der kleine ESVK in Düsseldorf, in der, wie heißt der, ISS-Dom, heißt der noch so?
Nee, er hat jetzt eine Bank als Sponsor, aber ich nenne keine Sponsorennamen, deswegen sage
okay,
ich jetzt.
Gut. Nee, ist schon irgendwie crazy, ich war schon vor ein paar Jahren mal im Dom in Köln, in Köln.
Ja. Im Kölner Dom.
Kölner auch, ne? Dom, ja. Ja. Ja, da war ich auch schon mal, aber ist noch länger her. Nee, ich war schon mal irgendwie im Spiel, ich glaube sogar Düsseldorf gegen die Eisbären. Also diese Riesenschüssel ist schon was ganz anderes als die sonstigen Hallen in der zweiten Liga. Also ich freue mich schon sehr, ja. Und geht da schon um 17 Uhr los. Das ist natürlich eine Top-Zeit, um danach an die längste Theke der Welt zu gehen.
Und es gibt ja auch durchaus Verbindungen nach Kaufbeuren, ne? Also viele Spieler, Walter Köberle, schon 60er, 70er Jahre schon nach Düsseldorf gewechselt, Didi Hegen natürlich. Und jetzt natürlich wieder zurück, Bernhard Ebler zurück, Patrick Reimer, als Sportdirektor.
Ja. Ja, aber lass uns mal darüber sprechen, die DEL ohne DEG, geht das überhaupt? Ist das überhaupt erlaubt? Benni, hast du davon irgendwie schon gehört, ob das überhaupt dann stattfinden darf?
Ja gut, das gab es ja schon mal Ende der 90er. Also ist ja kein komplettes Neuland für die DEG. Ich glaube, waren ein oder zwei Jahre unten.
Bernd. Zwei.
Als Metro-Stars, ne?
Nee, das war danach.
Okay. Ach ja, da gab es auch noch andere Leute. Ja, aber das ist doch heutzutage gar nicht mehr erlaubt.
Das ist schon irgendwie crazy, wenn die DEG auf einmal nicht mehr da oben ist, sondern ein Tiefer spielt, ja.
Ja, ich sag mal so, die DEG ist ja seit Jahren kein Team mehr, was oben mitspielt. Ne? Die haben ja seit dem Ausstieg der Metro 2012 genau eine Playoff-Serie, also ich rede jetzt nicht von dieser Erstrundenserie mit drei Spielen, sondern eine richtige Playoff-Serie, haben sie genau eine einzige gewonnen, das war 2015. Also 10 Jahre her, dass die DEG mal das Halbfinale erreicht hat. Deswegen ist es ja eh nicht so, als würde die ständig oben mitspielen, um die Meisterschaft spielen und sowas. Aber natürlich ist es ein großer Name, natürlich ist es ein Club, der dir viele Zuschauer bringt. Ne? Wie gesagt, 9.000 im Schnitt, das ist schon einer der höheren Schnitte. Das heißt, die DEL wird nächstes Jahr keinen neuen Zuschauerschnitt verkünden, was auch daran liegt, dass die DEG nicht mehr in der Liga ist. Und es ist natürlich schon ein Name bei Leuten, die sich jetzt vielleicht nicht so direkt für Eishockey interessieren. Die wissen immer noch, ja, Düsseldorf-Köln, großes Derby im Eishockey und sowas wissen die ja zum Beispiel noch. Also vom Image her ist es natürlich nicht gut. Du verlierst einen Namen, du verlierst das Derby, du verlierst Zuschauer, du verlierst natürlich auch Wirtschaftsstandort und natürlich eine große Stadt, ist immerhin eine der 10 größten Städte Deutschlands, so ist ja nicht. Aber rein sportlich, glaube ich, ist das kein Riesenverlust. Und die DEG ist ja jetzt auch kein Club, der jetzt auswärts immer noch überall die Massen anzieht. Ne? Also, und natürlich brauchen wir gar nicht drüber reden, dass es völlig verdient ist, dass sie abgestiegen ist. Deswegen, so ist es halt. Runter und gucken, dass du wieder hochkommst.
Ja, du hast gerade das Thema Zuschauerzahlen schon angesprochen. Das war ja auch im letzten Jahr sensationell. Ich glaube, Köln hat jetzt nochmal einen Rekord als Eishockey-stärkste oder zuschauerstärkste Mannschaft Europas aufgestellt. Gernot Trippke hat, glaube ich, feuchte Augen wegen der ganzen Zuschauerzahlen. Mal ausgenommen, Düsseldorf, geht es jetzt so weiter? Werden die Leute immer verrückter nach Eishockey oder ist da jetzt auch schon vielleicht auch aus wirtschaftlichen Gründen eine Stagnation zu erwarten?
Kann ich natürlich nicht beurteilen, was in der Zukunft sein wird, aber ich glaube nicht, dass es richtig runtergehen wird, weil das Publikum ist ja seit Jahren stabil da. Also seit die Pandemie vorbei ist, strömen die Leute ja zurück, also wenn sie durften. Und das hast du ja nicht nur im Eishockey, auch die Fußballstadien sind alle voll, im Handball ist es voll, im Basketball ist es voll. Also ich war letztens im Kino, da war ich auch überrascht, wie voll das Kino war und auch Restaurants. Also mir kommt es wirklich so vor, als würden die Leute, als hätten die Leute in der Corona-Zeit mal wieder gemerkt, was ihnen da all die Jahre gefehlt hat, wenn sich vielleicht dann vorher nicht so aufgemacht wird. Und mir kommt es wirklich vor, als hätten die Leute wieder total Lust rauszugehen und was zu tun. Und da profitiert das Eishockey auch von. Man muss natürlich auch sagen, die Hallen werden immer moderner, ne? Die Show am Spieltag wird besser, also kann man natürlich drüber streiten, gibt Puristen, die haben gar keinen Bock auf die Show, aber viele haben halt Bock drauf, gerade so Familien- oder Gelegenheitsfans, die kommen dann halt wieder und ich könnte mir schon vorstellen, dass die Zuschauerzahlen überall so hoch bleiben, dass die Kölner fast 18.000 Leute pro Spiel begrüßen und damit ja sogar in der NHL einer der Top-Clubs wären, ist natürlich Wahnsinn. Da ist natürlich nicht mehr viel Steigerungspotenzial. In München war es ja auch relativ oder sehr voll sogar im ersten Jahr. In Berlin war, glaube ich, fast alles ausverkauft. Aber ich wüsste nicht, warum es jetzt so richtig runtergehen soll, ehrlich gesagt.
Naja, vielleicht liegt es ja auch dann in Dresden, dass die Zahlen insgesamt runtergehen.
Genau, aber trotzdem, was die Auslastung angeht, wird es wahrscheinlich noch steigen, weil in Dresden die Halle fast immer voll sein wird. Düsseldorf war sie ja nicht immer ganz voll. 9.000 hört sich gut an, aber es passen noch mehr als 13 rein.
Also ich kannte Dresden tatsächlich bisher nur als Zweitligisten. War mir als Eishockey-Standort überhaupt nicht geläufig. Ich glaube, in der DDR hat man auch eher über die Dresdner gelacht mit ihrem Eishockey-Versuchen. Benni, jetzt DEL2-Beobachter, was ist so dein Eindruck bisher von Dresden gewesen in den letzten Jahren?
Ja, ich habe da ja schon 15 Jahre Erfahrung quasi mit Dresden. Ja, die haben halt dann früher halt auch mal ein bisschen unten so mitgespielt. Und ich glaube, in die Oberliga abgestiegen, wieder aufgestiegen. Aber in den letzten Jahren haben sie dann schon das Ziel gehabt, dann doch irgendwann hochzugehen. Auch wenn es vor die Saison davor, ja, da sind sie auch fast abgestiegen. Da haben sie ja kurz vor Schluss dann nochmal ein paar Niklas Sundberg als Trainer verpflichtet, Danny aus den Birken. Wen haben sie noch geholt? Auch noch so ein paar alte Haudegen. Und haben dann den Klassenhalt geschafft und haben dann letztes Jahr halt ordentlich investiert in das Team und einen richtig guten Kader zusammengestellt, der dann tatsächlich in die Meisterschaft mitgespielt hat.
Wo kommt und der da hat die Kohle? Dann
gereicht, ja. Und das würde ich auch gern wissen.
Also erstens natürlich durch Zuschauer, die Halle ist echt oft voll, dann haben sie ganz gute Sponsoren und die Gesellschaft, da hauen da auch was rein. Ne? Das hat ja auch Matthias Roos, der Geschäftsführer, mit dem habe ich mal eine größere Geschichte in Interman Chase gemacht und da hat der Rostock gesagt, die Gesellschaft haben uns halt den Etat um 20% erhöht, ne, von der vergangenen Saison und ich habe mir geguckt, wer die jetzt alles verpflichtet haben. Du holst den Top-Torwart vom Finalisten, du holst einen der Top-Stürmer von München. Du holst sonst noch echt ordentliche Leute. Also in München ist auf jeden Fall Geld da. Dann hast du noch Ortega aus Mannheim geholt. Also ich bin schon ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, was Dresden sich da alles hinstellt. Das muss man natürlich sagen, der Sprung von der zweiten zur ersten Liga ist auch relativ groß. Du musst da auch mehr machen als vielleicht in anderen Sportarten. Aber wie sehr die verpflichtet haben, das nötigt schon Respekt ab. Und man kann nur hoffen, dass das alles solide finanziert ist und dass das auch nachhaltig ist. Ne? Nicht, dass da irgendwie jetzt Leute so ein bisschen größenwahnsinnig geworden sind.
Oh, endlich. Kommt der Eishockey aber nicht vor.
Dabei. Nee. Das ist ja auch verboten im Eishockey.
Aber trotz alledem, die Eishockey-News rated Dresden als krassen Abstiegskandidaten und auch, glaube ich, die Leser der Eishockey-News auch. Was erwartet uns da für ein Team?
Sehr erfahrenes Team, muss man sagen. Also die Leute, die sie verpflichtet haben, sind schon eher älter. Das sind schon Leute, die haben teilweise die Mitte 30 schon überschritten. Und vor allen Dingen ein sehr internationales Team. Ne? Du hast jetzt, klar, für alle, die es nicht wissen, du darfst ja in der DEL pro Spieltag 9 ausländische Spieler einsetzen. Und dann gibt es natürlich aber auch ganz viele, die eigentlich aus einem anderen Land kommen, dort das Eishockey gelernt haben, aber entweder, weil sie deutsche Vorfahren haben oder weil sie lang genug hier spielen, dann einen deutschen Pass bekommen. Und ich bin, jetzt versteht mich nicht falsch, ich bin nicht hier so ein erster Klasse, zweiter Klasse deutscher Mensch, ne? Wer einen deutschen Pass hat, ist deutscher Ende. Aber natürlich rein eishockeytechnisch oder von der Eishockey-Sozialisation her sind das ja dann eigentlich nicht Deutsche. Und Dresden hat davon 12. Das heißt, du hast insgesamt also 21 Leute im Kader, die das Eishockeyspiel nicht in Deutschland gelernt haben. Das ist sehr nordamerikanisch, aber auch ein paar Schweden dabei. Also es ist schon eine sehr erfahrene internationale Mannschaft und ich glaube, so wird die auch auftreten. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die jetzt das allerschnellste Zauber-Eishockey spielen und ganz jung und wild daherkommen. Ich glaube, die werden eher sehr souverän, sehr hart, sehr strukturiert spielen. So stelle ich mir das zumindest erstmal auf dem Papier vor, ob es wirklich so kommt, abwarten.
Ja, Benni, du hattest ja auch dir ein paar Notizen gemacht, ne, zum Einbürgern in Dresden.
Ja, wie Bernd schon gesagt hat, also die haben jetzt 12 Spieler, wo eigentlich im Ausland geboren sind und sie sich jetzt eingebürgert haben und sich weil letzte Woche stand noch auf der Planung, dass sie vielleicht noch drei Spieler einbürgern. Oder haben die jetzt schon einen deutschen Pass bekommen?
Ich habe jetzt gar nicht also genau zwei haben noch einen bekommen, ja.
Ja, also können die ja theoretisch auch nochmal richtige Kontingentspieler nachlegen. Ja, also für die Nationalmannschaft bringt es wahrscheinlich nicht viel. Aber ich denke, die werden es halt jetzt versuchen im ersten Jahr mit sehr viel Erfahrung, dass sie die Liga halten.
Was ist denn der Unterschied zu Bremerhaven? Die haben ja auch lauter Kanadier irgendwie oder Deutsch-Kanadier in Kanada entdeckt und dann rübergeholt.
Ja, aber früher, halt und dann haben sie dann irgendwann eher Richtung Skandinavien geguckt. Der Unterschied ist natürlich, dass Dresden aktuell eine der besten Jugendabteilungen ganz Deutschland hat. Die werden ja immer bewertet vom Deutschen Eishockeybund und der DEL zusammen. Und da gibt es so ein 5-Sterne-System, heißt das. Es gibt auch 5 Sterne plus. Das sind wirklich die allerbesten. Da ist Dresden bei. Und Dresden ist auch in fast allen Jugendmannschaften dieses Jahr ins Viertel, teilweise ins Halb und sogar ins Finale gekommen. Also da ist eine richtig starke Generation, die da gerade in Dresden aufläuft bei einem Stammverein. Ist natürlich ein bisschen schade, dass von denen jetzt aktuell keiner eine Chance kriegt, aber ich kann es in Dresden dann auch nicht verdenken, weil das Problem bei Auf- und Abstieg ist natürlich, dass das erst so spät feststeht, in welcher Liga du dann spielst, und dann ist natürlich der Markt relativ leer gefegt. Deshalb mussten sie jetzt wahrscheinlich im ersten Jahr so agieren. Ich kann mir schon vorstellen, wenn Dresden sich etabliert in der ersten Liga, dass da dauerhaft schon mehr Spieler aus der eigenen Jugend dann auch hochkommen.
Ja, ich glaube, das ist jetzt eine Wette, ne? Also Erfahrung gegen Tempo. Der Fall Bietigheim hat ja gezeigt, im ersten Jahr überstehen geht, im zweiten Jahr. Da, wenn du dann noch drin bist, dann musst du tatsächlich nachlegen und kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt ein dauerhafter Plan ist, nur mit Senioren da die Liga zu halten. Dafür ist die DL einfach auch inzwischen zu stark. Und die Dresdner fangen ja auch gleich prominent mit dem Wintergame an. Das finde ich ja auch super spannend. Also, dass die im Rudolf-Harbig-Stadion, im Fußballstadion dann die Eisbären Berlin am 10. Januar kommen lassen. Da haben sie doch, glaube ich, auch ein bisschen Erfahrung in der DL 2 gesammelt, oder irre ich mich da?
Ich glaube, die jetzt hatten sogar zwei Spiele schon im Wintergame. Ich glaube, beide mal gegen Lausitz, wenn ich mich recht entsinne. Oder einmal gegen Krimmitschau. Auf jeden Fall Ostderbys. Also die wissen schon, wie das geht, ja. Und jetzt natürlich gegen die Eisbären ist natürlich nochmal eine Nummer größer. Und medial halt natürlich auch, wenn du in der ersten Liga spielst, wird das schon nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit auf die Liga ziehen. Ja, oder auf den Standort Dresden.
Genau, das zeigt natürlich auch, dass da wirklich Geld da ist, weil so ein Wintergame, das kriegst du ja nicht mehr so easy gestemmt, da musst du gut sechsstellig investieren für. Ne? Klar, du hast natürlich auch eine gewisse Garantie, dass so und so viel Geld auch wieder reinkommt, aber das ist schon ein Risiko, so ein Ding. Und Dresden zeigt damit ganz klar, wir sind irgendwie nicht nur da, um uns irgendwie durchzuwursteln, sondern wir sind da, um direkt hier ein Ausrufezeichen zu setzen. Und die DL freut sich natürlich darüber, weil ja, du hast die Eisbären, aber Berlin wird ja von vielen eh nicht so als Ostdeutschland definiert, auch wenn die Eisbären ja sogar ein Ostclub sind, aber die DEL hat natürlich jahrelang quasi einen blinden Fleck in Ostdeutschland gehabt. Und jetzt hast du da halt Dresden auch noch aus einer sehr großen, bekannten Stadt, die natürlich generell auch für Sport bekannt ist. Ne? Reden wir nur über Dynamo. Und das ist für die DEL natürlich echt ein Gewinn. Also so ärgerlich es ist, dass man so einen großen Standort wie Düsseldorf verliert, dass natürlich Dresden dazukommt, ist ein absoluter Traum. Wenn jetzt Bietigheim anstatt Düsseldorf gekommen wäre, hätte man im DEL-Büro vielleicht schon mal die Nase gerümpft. Aber Dresden ist natürlich ein Jackpot für die Liga. Ne? Du hast da echt einen Club, der Geld investiert in der großen Stadt, in der Region, wo du sonst nicht bist. Und wie gesagt, ein Club, der sich direkt gute Spieler holen kann, der ein Wintergame machen kann. Ja, ich glaube, das lässt sich schon ganz gut an.
Du klingst jetzt, hättest du irgendwie Bock auf die Eislöwen?
Weiß ich gar nicht. Also die sind mir noch relativ egal. Ich finde die jetzt weder besonders doll, noch finde ich die irgendwie scheiße oder so. Ich weiß nicht. Ich sage gar nicht, dass das aus meiner Sicht ist. Ich sage so, ich habe jetzt mal so aus Liga-Sicht gedacht. Ne? Also, aber grundsätzlich finde ich es auch mal gut, ne? Dass das Eishockey dann nicht nur so eine reine westdeutsche Veranstaltung ist. Klar, im Verhältnis zu anderen Sportarten war natürlich Eishockey in der DDR auch nicht so eine große Nummer. Ne? Ist alles bekannt hier mit nicht förderungswürdiger Sport oder wie die genaue Formulierung da heißt. Jetzt die DDR-Nationalmannschaft hat ja nie so viel gerissen wie jetzt in anderen Sportarten, der DDR-Sport. Ne? Aber trotzdem finde ich, das Eishockey musste auch mal ein bisschen Richtung Osten gehen. Und ja, das ist ein DEL-Club jetzt aus Sachsen kommt, ist auf jeden Fall eine ganz gute Entwicklung.
Also ich finde, es ist gar nicht mal diese Ost-West-Thematik für mich. Ich finde es einfach gut, dass mal wieder ein neuer Verein in der DEL ist und nicht immer die etablierten Vereine.
Auch das, ja.
Weil richtig. Die Jahre des Closed Shop fand ich schon ziemlich ätzend in der DEL.
Ja, aber auch verständlich andererseits, ne? Weil du hast ja jetzt gesehen, was im Sommer hier in Düsseldorf abging, bei einem großen etablierten Verein, auch der wäre fast pleite gegangen. Also die waren ganz kurz davor, Insolvenz anzumelden, weil halt so viel an der ersten Liga hängt. Sämtliche Sponsorenverträge, alle Spielerverträge, für viele Fans auch. Ne? Und das ist nicht wie in anderen Sportarten, wo du in die etablierte zweite Liga kommst und wo immer so eine Durchlässigkeit zwischen den Ligen ist, dass du dir denkst, ja komm, dann gehen wir halt mal ein, zwei Jahre runter und dann kommen wir wieder hoch. Im Eishockey kann wirklich der Abstieg, gerade weil es ein Playoff-Sportart ist, wo du auch den Wiederaufstieg nicht so einfach planen kannst, kann das wirklich die Existenz bedeuten. Und deshalb kann ich schon verstehen, dass viele Leute gesagt haben, lass uns das Ding abschließen, weil sonst finden wir vielleicht gar keine Sponsoren und Investoren. Also wenn du zum Investor gehst und sagst, ich habe hier ein Geschäftsmodell, investier mal bitte, aber ich kann dir nicht garantieren, dass es uns in einem halben Jahr noch gibt. Auch nicht so einfach. Wo ich nicht verteidigen will, dass die Liga das geschlossen hat. Ich finde auch gut, dass es auch einen Abstieg gibt. Aber es ist halt auch nicht so einfach, wie man das aus anderen Sportarten kennt.
Letztes Jahr, Benni, haben wir mit Günther Klein noch über die DEL gesprochen und er hatte ja ganz mutig gesagt, Augsburg wird nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Es kam anders. Und meine Iserlohner waren ja auch noch mit dabei. Was glaubst du, Benni, werden die beiden Teams dieses Jahr was mit dem Abstieg zu tun haben oder konnten sie sich deutlich besser aufstellen?
Also Augsburg hat ja den halben Kader ausgetauscht. Also die hoffen ja mal wieder auf Besserung. Aber die haben vom Papier her ja letztes Jahr auch schon einen großen Umbruch gehabt. Und der sah eigentlich gar nicht so schlecht aus, was sie da hatten. Aber am Ende hat es dann doch bis zum Schluss zittern müssen. Ja, mal gucken, ob es dieses Jahr sich anders ausgeht oder ob es wieder gegen Abstieg geht. Lass uns überraschen. Oder wie siehst du, Bernd, wie schätzt du die beiden Mannschaften ein?
Ziemlich ähnlich wie letztes Jahr. Also klar, vom Namen her sieht das gut aus. Sie haben ja auch echt prominente Leute geholt, wie so ein Grenier aus Köln zum Beispiel. Das sieht ja echt ganz okay aus. Also, oder Cramarosa zum Beispiel fällt mir da ein. Also da gibt es schon Leute, von denen du sagst, okay, das sind eigentlich keine Leute, die jetzt gegen den Abstieg spielen. Auch so ein Wohlgemut haben sie geholt. Aber wer weiß schon, ne? Also das ist ja nicht umsonst, dass es da jahrelang nicht lief. Und es gibt ja immer diesen Ausdruck von Winning Culture und Losing Culture. Und ich sage jetzt nicht, dass manche Teams verflucht sind in die eine oder andere Richtung, aber ich glaube schon, dass so etwas grundsätzlich in einem Verein drin hängt, ob man jahrelang unten drin war oder jahrelang oben mitgespielt hat. Und Augsburg ist ja zwei Jahre in Folge Letzter geworden, hatte halt nur das Glück, dass es in der zweiten Liga keinen Meister gab, der aufstiegsberechtigt war. Und vergangene Saison hätten sie ja wieder abstellen können. Ein Gegentor mehr und Augsburg wäre abgestiegen. Das darf man nicht vergessen. Also im entscheidenden Spiel dann ein Gegentor mehr, ne? Deswegen warten wir es mal ab. Sie haben natürlich einen sehr prominenten Trainer geholt, Bill Peters, lange Zeit in der NHL gewesen, wirklich ein ganz großer Name, aber natürlich auch dann durch Rassismus aufgefallen. Dann hat er seinen NHL-Job verloren, war dann eher jetzt im unterklassigen Bereich unterwegs, bei den Jugendteams. Augsburg hat ihn jetzt geholt, hat auch eine bemerkenswerte Stellungnahme dazu abgegeben, finde ich. Das sieht man nicht so oft, dass ein Verein sich so klar dazu positioniert, ob das dann wirklich nur Gerede ist oder Bill Peters sich wirklich geändert hat. Warten wir jetzt erstmal ab. Aber rein eishockeytechnisch ist das natürlich ein Riesenname, der auch so ein Club und so ein Team wirklich nach vorne bringen kann. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass in Augsburg ein Stück weit bergauf geht. Ehrlich gesagt würde ich mich aber auch nicht wundern, wenn die wieder unten drin hängen, weil da halt irgendwas mitschwingt bei diesem Club, das dich halt irgendwie bremst.
Und wie sieht es mit Iserlohn aus?
Das Gleiche eigentlich.
Weil ich meine, da also ist ja nun noch mehr durchgemischt worden. Also wenn du dir das anschaust, da ist ja gefühlt alles auf Gelb in der Eishockey-News, alles neue Spieler.
Ist aber seit Jahren so, ne? Und das ist vielleicht auch eins der Probleme, dass du halt nie mal wirklich was aufbauen kannst. Da muss man sagen, Iserlohn hat auch wirklich wenig Geld. Die Augsburger waren ja deutlich unter ihren Möglichkeiten, ne? Ist jetzt auch kein Riesenclub, ist jetzt nicht Mannheim, aber Augsburg hat schon mehr Geld, als man so denkt. Aber Iserlohn hat wirklich nicht viel Geld. Und ja, jetzt hast du wieder relativ viele Spieler geholt, fast deine ganzen Imports ausgetauscht. Da hat es natürlich Glück, dass du Daniel Fischbuch, ein Nationalspieler, gekommen bist, der eigentlich schon in Düsseldorf unterschrieben hatte, aber durch den Abstieg ist das halt nicht, ist der Vertrag halt nichtig geworden. Aber ja, ich glaube, das wird auch wieder ein ganz hartes Jahr für die Iserlohn. Ja,
auch namhaft sehr von den verloren, ne? Also
dein Kolle ist eben, halt, sie haben auch viele Scorer verloren. Sie haben natürlich sehr von den Torhütern gelebt, gerade in schlechten Phasen haben die denen wirklich Spiele gewonnen, die du eigentlich hättest verlieren müssen. Dadurch sind sie drin geblieben. Sind die Torhüter nochmal so gut? Können die nochmal so eine Saison spielen? Wie ist der neue Trainer, Stefan Nyman? Ganz neu, jetzt mal kein Nordamerikaner, sondern Skandinavier. Auch wieder eine ganz andere Sache. Dann hast du einen Hendrik Törnqvist geholt, so einen Schweden. Ein bisschen umgeswitcht, ne? Hat Franz-David Fritzmeier, der Manager, nicht mehr dieses klassische Iserlohner Kanada-Eishockey, sondern jetzt ein bisschen anderes System. Ja, kann funktionieren, aber auch da würde es mich nicht wundern, wenn die unten drin stehen. Also wenn du quasi Dresden mit Düsseldorf tauschst und dann stehen die gleichen drei wieder unten, würde mich auch nicht wundern.
Und welches Team erwarten wir da unten noch? Also wenn es nur Iserlohn, Augsburg, Dresden jetzt wären, Wer hat da die Gefahr, immer noch reinzurutschen? Letztes Jahr war ja auch Frankfurt immer so ein bisschen an der Grenze. Die haben sich ja dann mit einem besonders guten Torhüter dann zwischendurch mal verstärkt, der sehr populär war in Deutschland und dann gleich wieder abgehauen ist jetzt. wen kann man da noch erwarten von den Teams, die wir da noch haben?
Ja, ich denke, Nürnberg wird es vielleicht auch ein bisschen schwer tun. So ein Kandidat, wo man nach unten durchrutschen muss, weil es auch mal so eine Wundertüte ist, wie die neuen Spieler einschlagen. Frankfurt, habe ich jetzt gar nicht so genau geguckt, aber haben sich jetzt auch nicht so megamäßig verstärkt, meine ich. Die könnten vielleicht auch ein bisschen Pech haben, dass es auch mit lange gegen den Abstieg geht. Also wäre ein harter Fünfkampf.
Ja, Nürnberg würde ich auch sehen.
Mal Nürnberg. Denkst, die stehen besser da, so willst du die eigentlich.
Also ich fand Nürnberg ja letztes Jahr ein überragendes Team. Die haben nämlich ganz kleine finanzielle Möglichkeiten. Und was Stefan Ustorf, der Manager, da rausgeholt hat, der hat natürlich ein super Netzwerk, weil er lange in Nordamerika war. Der findet da wirklich Leute, die andere nicht finden, die teilweise in der dritten Liga in Nordamerika spielen, dann rüberkommen und hier einfach super einschlagen. Aber das Problem ist natürlich in Nürnberg, dass man eben nicht so viel Geld hat, dass man so Leute, wenn die hier sich einmal etabliert haben, auch langfristig halten kann. Dann gehen die halt oft weg. Dieses Jahr hat sogar teilweise funktioniert. Du hast ja wirklich mit Top-Spielern verlängert, sei es wie ein Owen Hedrick oder sowas, ne? Die haben dann verlängert oder Charlie Girard oder Evan Barrett und sowas, ne? Die sind dann da geblieben. Aber du hast trotzdem Jeremy McKenna verloren nach München. Das tut natürlich weh. Ryan Stoa hat die Karriere beendet. Dann hast du einen guten Torwart verloren mit Leon Hungerecker. Deswegen, wer weiß, ob es wieder so gut funktioniert in Nürnberg. Ich würde es ihnen wirklich gönnen, weil die aus sehr wenig sehr viel machen. Sympathisches Team, sympathisches Umfeld und alles. Also ich mag Nürnberg wirklich. Aber es kann auch ganz schnell in einem Jahr alles in die falsche Richtung laufen. 3-4 Verletzte, 3-mal Pech mit dem Schiedsrichter, 3 Pfostenschüsse zu viel und du stehst da ja auch ganz unten drin. Ich hoffe es nicht. Aber Nürnberg ist auf jeden Fall ein Kandidat, der sich trotz der Erfolge in den letzten Jahren auf gar keinen Fall irgendwie zurücklehnen kann und sagen kann, mit dem Abstieg haben wir nichts zu tun. Also das glaube ich nicht.
Ja, ein anderes Team, was da irgendwie auch immer mitschwingt, weil es auch stark vom Torhüter in den letzten Jahren abhängig war, sind ja auch die Wild Wings aus Schwenning. Da kann auch jedes Jahr das letzte Jahr gefühlt sein, also wenn es da mal wieder nicht passt. Also kleiner Verein, klar, große Eishockey-Tradition, aber nie wirklich in den letzten Jahren auf dem Weg, irgendwie sicher in den Playoffs zu sein.
Ja, letztes Jahr schon. Also vorletztes Jahr sind sie sogar in die Top 6 gekommen. Ne? Aber davor waren sie ja jahrelang weit unten. Sie haben ja sogar diverse Jahre, bevor es dann auf den Abstieg kam, auf dem letzten Platz verbracht. Ne? Also in Schwenningen ist auch immer alles ein bisschen wackelig. Also ich finde, die Entwicklung in den letzten Jahren ist gut. Jetzt haben sie auch zum Beispiel Dominik Bittner geholt. Das ist auch immer ein Nationalspieler. Das ist echt schon ordentlich. Oder so ein Jordan Schwartz aus Mannheim oder Felix Scheel aus Bremerhaven. Also sind schon ein paar ordentliche Leute gekommen. Und sie haben natürlich auch noch andere Leute, die schon länger da waren und da eingeschlagen sind. Aber das Gleiche, was wir gerade über Nürnberg gesagt haben, das kann mit ein bisschen Pech und ein bisschen falschen Entscheidungen auch ganz schnell in die andere Richtung gehen.
Und jetzt mal in die andere Richtung, nach oben. Gibt es da irgendeinen Club, der euch einfällt, der so eine Art Geheimfavorit sein kann? Also letztes Jahr haben es ja die Kölner auf Platz 6 dann am Ende auch noch ins Finale geschafft. Straubing ist auch immer für eine Überraschung gut. Bremerhaven hat sich inzwischen etabliert als ein Verein, der immer oben andockt. Ich erinnere mich nur sehr gut so an die letzten Jahre, wo es immer hieß, naja, Bremerhaven, es ist immer wieder ein Wunder, was die da auf die Beine stellen mit ihrem, was sind die, Slowenen, mit ihrem Trio. Das kommt ja jetzt auch in die Jahre. Und habt ihr irgendeinen Club, der euch jetzt einfällt? Ja, da oben.
Ach, ich glaube, Überraschungen gibt es da in der Hinsicht ja nicht, weil die Liga ist so klein. Man kennt alle, irgendwann war jeder mal mit einer ganz guten Saison oben. Wir haben zum Beispiel noch gar nicht über Ingolstadt gesprochen. Das überragende Team der Vorsaison, was ja sogar vor den Eisbären die Hauptrundenmeisterschaft gewonnen hat. Auch die sind absolut ein Kandidat, mal einen Schritt weiter zu gehen. Sind ja dann im Halbfinale gegen Köln rausgeflogen. Aber Köln, ja, großer Umbruch dafür, dass sie ja so weit gekommen sind. Dann haben wir auch noch gar nicht über Mannheim gesprochen. Das reichste Team der Liga, was jedes Jahr diverse Nationalspieler.
Wir fangen doch gerade erst an.
Dieses Jahr wieder Franz Repp und Ehl und Schütz, immerhin den besten Torjäger, den besten Deutschen der Liga verpflichtet. Also München, ein Team, was jahrelang Meister war, was dann aber irgendwie den Umbruch verpasst hat. Dieses Jahr gehen sie den Umbruch wirklich an. Letztes Jahr 3 Trainer gehabt, dieses Jahr gehen sie den Umbruch wirklich an. Also da sind auf jeden Fall diverse Teams. Ich sage trotzdem, die Eisbären sind der klare Favorit, aber dahinter hast du, wie gesagt, Mannheim, München, Ingolstadt, Köln, Straubing, Bremerhaven. Das sind ja schon 6 Teams, wo es einen nicht wundern würde, wenn die ins Halbfinale oder sogar ins Finale kommen würden.
Okay, lass mal über München reden. Die haben jetzt die neue Halle, die haben einen gewissen Umbruch und sie haben einen komplett neuen Coach. Wer ist dieser Coach?
Der war vorher in Salzburg, wie das halt oft so ist. Man kennt es ja auch aus dem Fußball, ne? Innerhalb der Red Bull-Familie wird ja dann gerne mal hin und her gewechselt. Ne? Und ja, es kamen ja auch noch Spieler dazu. Ne? Sie haben auch drei Spieler aus Salzburg dazu bekommen. Aber sie haben halt eben vor allen Dingen auch so einen McKenna geholt aus Nürnberg, den ich eben schon mal erwähnt hatte. Oder Luis Schinko aus Wolfsburg. Oder natürlich auch wieder diese klassischen Leute, die sie aus Nordamerika holen, wie so ein Hetherington da aus San Diego, aus der zweiten Liga in Nordamerika. Aber sie haben natürlich auch Fabio Wagner geholt, auch Nationalspieler, jahrelang Kapitän in Ingolstadt. Also die haben doch mal wirklich richtig wieder Geld investiert, was sie auch haben, ist ja klar, ne? Da wird ja nicht drauf geachtet. Also klar, es wird schon drauf geachtet, aber da wird schon ordentlich Geld ausgegeben. Also in München kann was passieren und es musste halt auch was passieren, denn dafür, dass da so viel Geld investiert wird, dass da eine neue Halle hingestellt wird, dass man eh schon so viele Nationalspieler hat, war das in den letzten Jahren einfach viel, viel, viel zu wenig. Und jetzt versuchen sie wieder oben anzugreifen. Ich traue denen durchaus zu, eine gute Rolle zu spielen. Ob die schon auf einer Ebene mit Berlin sind, wage ich aber trotzdem mal sehr zu bezweifeln.
Ja, und ob die Münchner auch schon so richtig Bock auf den SAP, die SAP Arena, SAP Dome, wie heißt das Ding?
Garden. Ja, die haben den Schnitt fast verdoppelt. Die hatten ja diverse Spiele in Folge ausverkauft. Also die Halle ist super angenommen worden in München. Das muss man natürlich sagen, so in dieser aktiveren Fanszene, da gab es auch schon so ein bisschen Murren, dass man sich dann nur noch sehr als Kunde behandelt fühlt und nicht mehr als Fan, weil man natürlich jetzt ganz andere Voraussetzungen hat. Und wenn so viele Leute in der Halle sind, ist natürlich die Fankurve auch vielleicht nicht mehr ganz so wichtig, weil dann eher, ne, dann achtet man eher auf die, die vielleicht ein bisschen was mehr bezahlt haben. Und das läuft ja eher als über den Videowürfel und sowas. Also da gibt es schon ein paar Probleme. Ich habe da noch häufiger mal so gehört, man habe sich voneinander entfernt und sowas. Also da gibt es schon ein bisschen Grummen. Aber grundsätzlich glaube ich trotzdem, dass die Münchner sehr, sehr zufrieden sind mit dem, was da passiert ist. Jetzt muss man natürlich auch sagen, so eine neue Halle, so einen Effekt kennt man auch aus anderen Orten. Gerade in einer Stadt wie München, die halt so eine Halle nicht hatte, vielleicht zu anderen Städten. Da ist natürlich auch viel Tourismus dabei, sehr, sehr viele auswärtige Fans, die da Sonderzüge hinmachen, weil die alle mal diese Halle sehen wollen. Ich würde mal sagen, ob die Münchner und Münchnerinnen diese Halle und das Eishockey in München wirklich dauerhaft annehmen, sehen wir jetzt erst in den nächsten ein, zwei Jahren. Aber das erste Jahr war auf jeden Fall super für München. Also Zuschauerschnitt von mehr als 10.000. Ne?
Tatsächlich?
Ja.
Warst du da?
Zweimal, ja. Ich war beim Eröffnungsspiel gegen Buffalo, gegen dieses NHL-Spiel und dann war ich einmal mit der DEG da. Hat die DEG da sogar gewonnen, das muss man sich mal überlegen.
Und
wie ja, ist spektakulär, die Halle. Ne? Also absolut spektakulär, wenn man natürlich auf so ganz neue Hallen steht. Es gibt natürlich Leute, die sagen, ich hau ab mit so Dingern, ich will ein altes Eisstadion sehen. So Leute werden keinen Spaß an der Halle haben. Aber was natürlich schon wirklich gut gemacht ist, sind sehr kurze Wege alles. Also obwohl die ja wirklich nicht klein ist, sind ja fast 11.000 Zuschauer, fühlt die sich nicht so groß an. Also sie fühlt sich relativ kompakt an, die Wege sind wirklich kurz, man geht gefühlt immer nur so 4-5 Schritte und ist da, wo man hin will. Das ist wirklich gut und natürlich dieses Bezahlsystem ist top, du kannst alles über eine App bezahlen, du kannst auf der Tribüne sind, suchst dir da schon irgendwie dein Getränk aus und dein Essen, bestellst das über die App, es wird automatisch bezahlt, du gehst zum Kiosk, musst nicht warten, holst einfach ab. Also da haben sie sich natürlich schon gute Sachen überlegt. Es gibt dann so ein Gaming-Room, wenn man zum Beispiel darauf steht, Computerspiele zu spielen, stehen da Playstations rum, kannst du irgendwie Basketball und Eishockey spielen oder Fußball oder was auch immer. Also ist alles schon gut gemacht, muss man sagen. Die Sicht ist überall gut, der Videowürfel ist riesig groß, die Soundanlage ist gut, ist ja auch logisch bei einer neuen Halle, die gerade von so einem Entertainment-Unternehmen gebaut wurde. Ne? Aber ja, warten wir es trotzdem ab, ob die Leute dauerhaft da Bock drauf haben. Und da spielt dann meiner Meinung nach dann irgendwann auch der sportliche Erfolg eine Rolle. Jetzt war das für viele erstmal so, einfach mal angucken, einfach mal so ein Event-Tag genießen, war ja auch beim Basketball so. Aber wenn natürlich das Ding mal ein paar Jahre steht und dieser Neuigkeitseffekt irgendwie weg ist, dann gehst du natürlich auch dahin, um deine Mannschaft siegen zu sehen. Und wenn sie das nicht dauerhaft tut, keine Ahnung, ob du dann wiederkommst.
Benni, warst du schon da?
Nee, bis jetzt noch nicht, nee. Steht irgendwie mal auf dem Plan, aber ich habe es bis jetzt noch nicht in München geschafft. Du hast auch noch nicht da, Martin?
Nee, ich auch nicht in der Nähe. Nein, also bis zum Olympiapark habe ich es immer geschafft. Und ich glaube, die ist ja da wieder hinter dem Olympiastadion oder so.
Genau. Nee, haben sie auch schön eingelassen so in die Landschaft da. Echt gut.
Hat die NHL-Niveau, du warst ja auch schon ein paar Mal in Nordamerika, in diversen Hallen, ja. Ich glaube in Washington
war es. Ja, die hat absolut NHL-Niveau. Ja, also ich habe auch eine Führung bekommen durch die Katakomben, wie es ja so schön heißt. Also ich war in den Kabinen sensationell. Also die haben ein eigenes Kino drin für ihre Mannschaft, besprechen. Die Kabine ist so riesig groß. Dann einen Fitnessraum mit einer 60 Meter Laufbahn und der sieht wirklich aus wie ein Fitnessstudio. Dann gehst du drei Türen da links, dann sind aber noch mal zwei Eishallen. Also es ist wirklich vom allerhöchsten Niveau. Es ist wirklich aktuell DEL ist ja auch logisch die modernste Halle Europas. Und auch die ganzen NHL-Leute von Buffalo, die da waren, haben gesagt, das ist kein Unterschied. Oder teilweise sogar noch besser als manche ältere NHL-Hallen. Das ist wirklich vom Allerfeinsten. Aber ist ja auch klar, ne? Wenn ein Unternehmen wie Red Bull ein paar hundert Millionen Euro in die Hand nimmt.
Ne? Okay.
Dass sie ja keine Bruchbude hinstellen, ist ja klar.
Mannheim kann ja auch immer wieder ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Und warum hat es denn da letztes Jahr nicht geklappt? Und warum klappt es vielleicht dieses Jahr doch wieder, ein bisschen oben Anschluss zu finden?
Ich glaube, in Mannheim ist halt auch immer die Erwartungshaltung im Umfeld halt auch schon so. Die waren schon oft deutscher Meister, Traditionsstandort. Viel Geld, die du hast. Und eigentlich, die müssen eigentlich gewinnen. Und ich glaube, das sorgt nicht unbedingt für Ruhe. Wenn man jetzt zum Beispiel mit Standorten wie Bremerhaven oder Straubing vergleicht, wenn die mal nicht ins Halbfinale, ins Finale kommen, geht da die Welt nicht unter. Aber es ist halt Mannheim was anderes. Dann versuchen sie wieder einen Umbruch und holen wieder für teuer Geld neue Spieler oder schmeißen welche raus, die noch laufende Verträge haben. Ich glaube, das ist halt einfach kein ruhiger Standort, wo keine Ruhe drinne und sehr hohe Erwartungshaltung.
Genau, und die Ruhe sehe ich halt nicht nur von außen nicht wirklich da, die sehe ich vor allem auch von innen nicht da, weil da halt ständig der Trainer gefeuert wird, dann wird wieder ein ganzer Umbruch gemacht, dann wird wieder nach Namen eingekauft, dann kommen wieder welche älteren Nationalspieler dahin. Und ein Kollege von mir, den ich jetzt namentlich nicht nenne, hat mir den schönen Satz gesagt, in Mannheim wird keiner besser. Und das finde ich eine krasse Aussage, die aber auch wirklich stimmt. Also vielleicht nicht für jeden einzelnen Menschen, der da hingewechselt ist. Aber wenn du mal siehst, wenn Leute nach München gehen, nach Berlin, wo auch sonst hin, dann machen die gerne nochmal einen Schritt in ihrer Karriere. In Mannheim kommt mir oft so vor, als würden Leute da hingehen und maximal ihr Niveau halten, wenn nicht sogar schlechter werden. Und das tut natürlich auch nicht so gut. Und dann hast du natürlich auch so viele gute Spieler, dass da echt auch prominente Leute, teilweise Nationalspieler auf der Tribüne sitzen, was vielleicht auch für die Kabine nicht immer so toll ist. Und dann müssen wir natürlich über Dallas Eakins reden, den Chef da, der von Daniel Hopp da installiert wurde, als der große NHL-Mann, der ja vorher wirklich in der NHL war und jetzt so einen Trainer-Manager auf einmal macht. Und vielleicht auch nicht so das allergrößte Know-how vom europäischen Eishockey hatte. Ich weiß nicht, ob es jetzt langsam besser wird, aber in seiner ersten Zeit kam ihm das zumindest so vor. Und der auch so ein bisschen desinteressiert wirkte, so ein bisschen, als wäre das alles hier unter seinem Niveau. Also zumindest kam ihm das aus der Fernsicht vor, da wenn ich ihn bei Pressekonferenzen gesehen habe. Ganz komische Figur hatte der immer abgegeben. Und dann kommt das halt alles zusammen, ne? Und du machst halt immer viel zu großen Umbruch. Wenn du mal guckst, Berlin verstärkt sich jedes Jahr mit 2, 3, 4 Leuten, immer mal so punktuell, da mal neue. Und in Mannheim gibt es 8, 9, 10 neue und wieder ganz viel große Namen und Leute weg und Leute dahin. Das ist mir alles zu unruhig, das ist mir alles zu wenig aufeinander aufbauend, ehrlich gesagt. Jetzt haben sie dieses Jahr ja, wie gesagt, wieder diverse Nationalspieler geholt. Jeder einzelne für sich, würde ich sagen, ja, hätte ich auch geholt, wenn ich die Kohle hätte. Ob es dann im Zusammenspiel funktioniert und ob die Bock auf Dallas Eakins haben, ob Dallas Eakins Bock auf die hat, warten wir es mal ab.
Ingolstadt hast du ja gerade noch angesprochen, starke Saison letztes Jahr. Kann man sowas nochmal erwarten?
Vor 3 Jahren waren sie ja auch so weit oben, ne? Dann waren sie auch schon eine super Saison, sind bis ins Finale gekommen. Dann gab es ja dieses enttäuschende Jahr, dann jetzt wieder ein gutes, wer weiß, ob es jetzt immer hoch oder runter geht.
Also unfassbar viel besser als die Konkurrenz in der Hauptrunde. Also das ist schon überraschend gewesen und so ein bisschen, wie wir es auch schon oft in der NHL erlebt haben, dass eine Mannschaft in der Hauptrunde richtig durchmarschiert und dann in den Playoffs geht so ein bisschen die Luft aus. Und da war dann halt gegen...
Ja, wobei sie ja bis ins Halbfinale gekommen, so ist ja nicht. Ne?
Na gut, also, du bist ja auch relativ schnell im Halbfinale, also du brauchst nur eine Runde gewinnen gegen, was weiß ich, gegen Löwen Frankfurt oder so und dann bist du schon im Halbfinale. Also das ist schon nochmal ein anderes Niveau.
Das stimmt. Aber sie haben halt natürlich auch diesmal wirklich ordentliche Leute gehalten. Also sie hatten ja im Jahr davor, als sie so schlecht waren, waren sie ja eigentlich gar nicht so schlecht, wie die Ergebnisse aussahen. Also sie haben einfach viel zu wenig Tore geschossen, viel zu wenig aus ihren Möglichkeiten gemacht, viel zu viel Tore kassiert für relativ wenig Möglichkeiten der Gegner. Und das haben sie alles dann adressiert. Also sie haben dann wirklich sehr, sehr auf Scoring gesetzt. Und die Leute, die neu kamen, waren ja auch da wirklich die Besten innerhalb des Kaders. Also das hat sich wirklich schon ausgezahlt. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, dass sie Alex Breton geholt haben, den überragenden Verteidiger. Und sie haben eben da Leute geholt, wo andere nicht so hingucken, so aus der slowakischen Liga und sowas. Also da haben sie wirklich sehr gut gescoutet, haben da wirklich ein starkes Team aufgebaut. Mark French wurde wieder Trainer des Jahres. Aber jetzt mal sehen, sie haben jetzt schon so ein paar Abgänge, die ein bisschen wehtun können. Ich habe eben Fabio Wagner schon erwähnt, der Kapitän, der ist nach München gegangen. Dann so ein Wayne Simpson, Matt Bodie, zwei sehr erfahrene Leute, die lange da waren, sind weg. Und dann, was natürlich richtig wehtut, Wojciech Stachowiak ist ja von Tampa Bay aus der NHL verpflichtet worden. Abwarten, ob er wirklich NHL spielt oder vielleicht in die AHL geschickt wird. Aber das ist natürlich ein Riesenverlust, weil der Typ bringt Tempo rein, Energie rein, der bringt Körper rein. Der ist eine Identifikationsfigur, also der wird den... der Verlust wird denen sehr, sehr wehtun.
Also du hast jetzt schon ein paar Spieler angesprochen, die nicht mehr in der DEL spielen werden. Wer wird in der nächsten Saison am meisten fehlen, der so in den letzten Jahren am meisten Spaß gemacht hat? Also junge Spieler, auch vielleicht ein paar erfahrene. Mannheim hat ja jetzt auch noch einen alten Recken verloren. Wie hieß der nochmal? Mensch,
Dennis Reul.
Bitte was?
Dennis Reul.
Genau.
Dennis Reul. Der war aber schon in Augsburg. Ne? Der hat ja schon letztes Jahr in Augsburg gespielt. Der war ja schon gar nicht mehr in Mannheim. Ne?
Genau, ist aber klar. Das ist jemand, der fehlen wird.
Klar. Ja. Absolut. Aber am meisten fehlen wird der gerade angesprochene Stachowiak, ne? Weil der halt einen super, super Stil auch hat. Ne? Das ist jetzt nicht nur ein guter Spieler, der ist auch so schnell da mit seinen etwas längeren Haaren. Ne? So, das ist einfach der Erscheinung, der Mann. Und der wird auf jeden Fall fehlen. Aber es sind ja ein paar dieses Jahr, die rübergehen nach Nordamerika und dann irgendwie versuchen, in der NHL Fuß zu fassen. Ob sie es wirklich schaffen, warten wir mal ab. Aber das ist natürlich schon nicht so schlecht gelaufen, muss man sagen, fürs deutsche Eishockey dieser Sommer.
Und auf wen können wir uns am meisten freuen in der neuen Saison? Was für Spieler, gerne auch junge Spieler, die jetzt aus den U-Mannschaften hochkommen. Was gibt es da für Talente, auf die man sich freuen kann? Vielleicht auch noch ein paar Stars, die in der NHL meinen Stanley Cup vielleicht gewonnen haben. Gibt es da ein paar Namen?
Also diese Stanley Cup-Leute achte ich jetzt gar nicht, sondern ich achte wirklich auf einen jungen Mann, nämlich der Kollege heißt Max Penkin. Und der Kollege ist in Mannheim, einer aus dieser überragenden Jugend, die da in Mannheim rumrennt. Mannheim ist ja seit Jahren so das Maß aller Dinge in der deutschen Jugend. Und der Kollege ist im Juni erst 16 geworden. Also so jung ist der noch. Und er hat jetzt trotzdem schon einen Vertrag bekommen und ist wirklich so das größte deutsche Stürmertalent seit Jahren. Viele sagen seit Tim Stützle, der in der NHL jetzt groß aufspielt. Und ich bin mal gespannt. Ich hoffe, dass er auch eine große Chance kriegt in Mannheim und das nicht irgendwie so ein PR-Move mal, um irgendwie die Fans zu beruhigen, dass man so guckt, wir setzen hier auf die Eigengewächse, auf die Jungs, die er kennt. Der ist sogar in Mannheim geboren und sowas. Ne? Also ich hoffe, dass der auch wirklich eine Chance kriegt, weil der ist wirklich, wenn man sich mit Leuten unterhält, die sich auskennen im Jugend- und Junioren-Eishockey, sagen die, wow, so ein Talent gab es echt lang nicht mehr. Und vielleicht hat der wirklich mit den jungen Jahren, mit 16, schon die Chance, in der DEL einen Stammplatz zu kriegen. Ist natürlich schwierig bei so einem Top-Club wie Mannheim. Andererseits gibt es U23-Jährige, auch die müssen junge Leute einsetzen. Ob die jetzt einen 21-Jährigen oder einen 16-Jährigen einsetzen, wenn der 16-Jährige halt so super ist, ist ihnen das vielleicht egal. Also ich freue mich echt besonders auf Max Penkin und hoffe, dass der so komplett durchstartet, wie es so ein Stützle oder so ein Seider vorher auch gemacht haben.
Gibt es noch mehr?
Ja, bestimmt, aber die fallen mir jetzt nicht ein.
Benny, hast du irgendwelche Spieler, wo du sagst, boah, das ist ja cool. Die sind jetzt in der DEL, machen richtig Laune hoffentlich.
Ist auch nicht wirklich, nee, kann ich jetzt kein speziell.
Ja, es ist ja oft so, es ist ja oft so in der Liga, weißt du, das ist eben, was ich bei Nürnberg meinte. Da kommen dann Leute, die haben in Nordamerika dritte Liga gespielt. Die kennst du nicht, also ich zumindest nicht. Und vielleicht hat man den Namen mal gehört, weil der mal gedraftet wurde oder weil der schon mal bei einem anderen Verein im Gespräch war. Dann guckst du dir die Zahlen an, denkst teilweise, ja gut, der hat das irgendwie in 80 Spielen, keine Ahnung, 22 Tore geschossen. Was heißt das? Das heißt, dass der Tore schießen kann oder heißt das, dass der, naja, ist ja auch nur jedes vierte Spiel ein Tor. Keine Ahnung. Aber nachher wird der ein DEL-Top-Spieler. Aber vielleicht verkackt der auch total in der DEL. Deswegen weiß man es nicht. Ne? Und das ist ja gerade in diesem Sport, wo so viele Leute dann aus so unterschiedlichen Ligen kommen. Oder genau wie eben der angesprochene Breton, als Ingolstadt damals verkündet hat, ja, wir haben hier einen Verteidiger aus der Slowakei geholt. Da habe ich gesagt, herzlichen Glückwunsch. Ja, schön für euch. Und dann wird der auf einmal Spieler des, oder Verteidiger des Jahres. Und denkst dir, was ist das denn für ein Verein? Warum haben die nicht andere Leute geholt? Also man weiß es vorher nie. Man muss echt abwarten, was da so passiert. Und deshalb habe ich mich mal auf Max Penkin konzentriert, weil ich dachte, von dem weiß man zumindest, dass er ein riesen Potenzial hat.
Okay, dann gucken wir mal auf den jungen Mann.
18 WM ja auch schon ein paar schöne und Tor gemacht oder zwei, oder?
Ja. Ich meine schon, ja. Können wir alles nachgucken. Mache ich live für euch. Ja. 18 WM, zwei Tore. Mein Gott, du hast ja nicht aufgepasst. Fünf Spiele, zwei Tore, eine Vorlage.
Wusste ich doch mal was heute.
15 Jahre war der da. Das muss ich mir überlegen.
Ja. Ja.
Glückstreffer.
Benni, hast du noch eine Frage, irgendeine Idee zu die irgendwas?
Ja gut, Bernd hat ja schon angesprochen, dass jetzt ein paar Spieler nach Amerika, Nordamerika rüber sind. Ist ja vielleicht für Olympia auch nicht schlecht, für den Kader, wenn ein paar drüben noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Ist ja auch im Februar in...
Olympia haben wir vergessen, ja.
Mailand ist es, oder? Mailand ist Olympia?
Richtig, ja, im Februar. Ja.
Mit den NHL-Stars, also da siehst du die ganzen Weltstars, wo du vorhin gesagt hast, die sind in der Champions Hockey nicht dabei, die wirst du über Olympia gucken können. Und nicht spät in der Nacht, weil es ja europäische Zeit. Ich denke, da sind ja auch unsere großen Stars dabei, wie Peter Dreisaitl, nicht? Nee,
der spielt mein Gott. Der ist in Krefeld.
Natürlich Leon Dreisaitl, Tim Stützle, Moritz Seider, ja, und wie sie alle heißen. Wird auf jeden Fall interessant.
JJ ist hoffentlich auch dabei aus, von JJ, den Utah
ja.
Mammoth.
Ja, mit seinem neuen Millionenvertrag, absolut. Ja. Aber einen habe ich dann noch vergessen, weil der fiel mir jetzt noch ein. Auf den könnte man mal achten. Das ist jetzt vielleicht nicht der allerspektakulärste Spieler, weil er halt Finne ist und weil er Verteidiger ist. Aber der Mann heißt Valtteri Kemilainen und der wechselt nach Köln. Der war vorher wirklich ein absoluter Top-Spieler daheim in Finnland. Hat gespielt bei Tappara Tampere. Also die Mannschaft, die mehrmals in Folge Meister geworden ist, die die Champions League gewonnen hat. Und da war er auch immer der beste Verteidiger, teilweise der ganzen Liga oder der ganzen Champions League. Also wirklich ein richtig guter Mann. Der hat zuletzt jetzt in Prag gespielt und wechselt jetzt nach Köln. Köln hat ja einen finnischen Trainer, deswegen achtet er natürlich auch besonders auf Finn. Also das ist, könnte schon so ein Mann sein, der vielleicht wie so ein Breton einsteht. Auf eine andere Art und Weise wahrscheinlich, aber das könnte vielleicht ein Name sein, den man sich mal merken sollte,
also auch außerhalb von Köln. Bernd, deine fachliche Expertise ist wirklich großartig, aber wenn es darum ausgeht, finnische Mannschaft,
ja,
da ist dein Kollege Fetzer natürlich auch.
Ja, ein, absolut. Aber der hat doch Fernsehen. Weißt du, ich muss die Namen nur schreiben, der muss die aussprechen.
Das macht schon Spaß. Also Leute, nochmal ein bisschen vertiefen, ne, das ganze Thema. Gerne bei Bisse Hockey jeden Tag, von Montag bis Freitag. Ne? Ist ja auch eine Schweinearbeit. Jeder Cent lohnt sich auf jeden Fall. Gibt es sonst noch irgendwas? Ändert sich was? Schiedsrichterwesen, Regeln, Anstoß, an Bulli-Zeiten, irgendwas?
Also eine wirklich große Veränderung ist mir jetzt irgendwie nicht bekannt. Und warum auch, ne? Also der Sport muss sich ja nicht alle 5 Minuten neu erfinden. Also klar, in der Champions League gibt es ja jetzt wieder eine neue Regel, dass man beim 3 gegen 3 in der Verlängerung quasi wie beim Basketball nicht mehr zurückspielen darf über eine gewisse Linie, damit man halt, damit das Spiel offensiver wird und damit nicht so viel auf Zeit gespielt wird. Das hat die DL aber dann nicht übernommen. Warten wir mal ab, vielleicht machen sie es irgendwann, weil es ist ja oft so, dass die Champions League so ein bisschen der Vorreiter ist und dann andere Ligen etwas übernehmen. Aber in der DL selber fällt mir jetzt keine riesengroße Veränderung ein. Was mir nur auffällt, wir haben nicht einmal so ich über Ty Ronning gesprochen, den mit Abstand besten Spieler der vergangenen Saison, der wirklich Spieler des Jahres oder zumindest in den Playoffs wurde, der Rekorde gebrochen hat, der Topscorer wurde, Top-Torjäger, ein überragender Eishockeyspieler. Und der ist natürlich auch jetzt wieder da. Das ist auch ein Mann, auf den ich mich richtig, richtig freue.
Ja, der hat wirklich alles letztes Jahr bei den Eisbären angezündet und scheint, glaube ich, auch ein ganz sympathischer Kerl zu sein.
Ja, aber nochmal kurz. Kann ich mal für Dub & Chase werben? Ich habe nämlich ein Interview mit ihm gemacht, was in der Dub & Chase erscheinen wird. Sehr, sehr netter Kerl.
Ja. Abonnieren, Leute, sofort. Nochmal zu den Regeln.
Fällt gerade auf, dass es gar kein Interview war, sondern ein Fließtext, aber ist ja egal.
Wirklich egal. Nochmal zu den Regeln. Ich fand ja letztes Jahr in der Champions Hockey League super spannend, das Penalty Killing, dass es tatsächlich auch wörtlich genommen wurde. Eine Regel, die echt überfällig ist, finde ich.
Genau, die gibt es ja auch zum Beispiel in der großen Frauenliga Nordamerika, in der PWHL. Die bedeutet also, wenn eine Mannschaft in Unterzahl ein Tor macht, ist die Unterzahl vorbei. Du holst quasi deinen Mitspieler, deine Mitspielerin durch ein Tor wieder zurück aufs Eis. Finde ich eine gute Sache, weil das natürlich auch ein Stück weit dafür sorgt, dass die Mannschaften in Unterzahl sich vielleicht ein bisschen mehr trauen und dann mal ein bisschen spekulieren, auf den Konter gehen. Und dann vielleicht auch Pech haben, weil sie dann wiederum in den Konter des Gegners rennen. Aber die Idee finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Die könnte man auch gerne in der DL übernehmen.
Aber andersrum war es ja auch nicht so, dass durch ein Tor die Unterzahl vorbei war. Also dass sozusagen, wenn die angreifende Mannschaft über sein Tor schießt, die konnte ja dann so viele Tore schießen, wie sie wollte. Das hat ja auch zu abstrusen Torfolgen geführt.
Ja, so wie es halt früher war. Ne? Das war ja ursprünglich im Eishockey immer so, dass der nicht reingeholt wurde. Da waren die Montreal Canadiens irgendwann mal zu gut, haben zu viele Powerplay-Tore geschossen. Und da wurde gesagt, komm, lass uns mal ändern. Lass mal irgendwie sagen, wenn eine Mannschaft ein Powerplay-Tor macht, ist das Powerplay vorbei. Finde ich eigentlich auch gut, weil gerade Eishockey ist ja keine so eine Schwarz-Weiß-Sportart. Da ist ja sehr viel immer Auslegungssache der Schiedsrichter. Auch wenn du dann irgendwie Kurzverschluss, weiß ich nicht, mit 3 Toren führst und dann kriegt der Gegner eine zweifelhafte Überzahl, macht dann 3 Tore in Überzahl. Hm. Da ist mir eine Überzahl, ehrlich gesagt, oder das einzelne Foul zu entscheidend. Jetzt kann man natürlich dagegen argumentieren und sagen, ja gut, dann spielt er besser Unterzahl, müsst nicht 3 Tore kassieren. Ist auch klar, aber davon bin ich jetzt nicht der allergrößte Freund, ehrlich gesagt, von der Regel.
Hm. Benni, wie findest du die Regel?
Klingt auf jeden Fall spannend, ja. Wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert.
Na, da ist ja auch die DEL 2 sicherlich offen. Da müssen wir mal in 2 Wochen vielleicht den Kollegen Rudorisch mal fragen, ob der nicht sowas mal übernehmen will.
Kann die Liga die einfach ändern? Oder muss das nicht auch irgendwie abgesegnet werden?
Ich glaube, kannst du machen, was du willst. Okay. Ich meine, die DEL und DEL ja. übernehmen immer das Regelbuch der IHF, also des Weltverbandes, aber sind nicht verpflichtet. Die IHF macht ja auch, was sie will. Also theoretisch bist du ja einfach mal streng juristisch gesehen einfach eine Firma und gibst dir deine eigenen Regeln. Klar ist es natürlich gut, wenn du dich irgendwie international angleichst, ne? Aber theoretisch kannst du auch sagen, wir spielen heute mit 4 Toren, ne? Wenn du Lust hast.
Hm. Also das machen wir dann nächstes Jahr mal, die Frage, ob sich das durchgesetzt hat mit den 4 Toren, wenn es denn jetzt nochmal eingeführt wird.
Ja, so eine Mittellinie kannst du noch 2 hinstellen.
Warum nicht? Naja, du kriegst noch ein paar
so kleine
Jugendspieler dazu. Na gut, bevor es jetzt wirklich abstrus wird, würde ich sagen, Bernd, danke für deine Zeit.
Ich danke euch für die Einladung, weil wir war schön.
Lieben gerne. Fängt ja bald wieder in Nordamerika so eine Liga an. Vielleicht können wir ja da auch nochmal uns mal mit einer verabreden.
Das kriegen wir hin. Da kann ich auch ein bisschen fundierter was erzählen.
Auf jeden Fall. Genau.
Ich kann noch weniger erzählen.
Macht ja nichts.
Gut. Aber in 2 Wochen dann vielleicht ein bisschen mehr, Martin.
Bitte was?
Weiß ich nicht. In 2 Wochen weiß ich dann vielleicht ein bisschen mehr von der DL2.
Ja, werden wir testen.
Ich gebe mein Bestes.
René, frag mich beide ab. Zu, weil ich weiß nämlich gar nichts über die DL2, dann kann ich da was von dir lernen.
Ich dachte, du bist jetzt der neue DL2-Experte durch die DEG und so.
Nee, das dauert noch ein bisschen.
Naja. Gut, den Herrn Schwiegerath werden wir nächstes Jahr mal abfragen. Vielleicht ist ja doch noch ein bisschen Wissen dazugekommen und bei uns ist sowieso Hopfen und Malz verloren.
Dann über die Oberliga meinst du, oder wie?
Oh wei. Jetzt wird es mir zu düster. Also, in diesem Sinne, Jungs, vielen Dank und liebe Hörerinnen und Hörer, folgt uns bei, wo sind wir noch? Bei Instagram und ansonsten, wenn es euch nicht gefallen hat,
bei Blue Sky seit kurzem.
Liebe Leute, viel Spaß jetzt. Kommende Woche geht's los, DEL geht los, Berlin gegen Dresden und am Freitag darauf dann der Rest der Rasselbande und wünschen wir uns mal alle eine faire und verletzungsfreie Saison.
So ist das.
In diesem Sinn. Also, bis dann und auf Wiederhören. Ciao. Ciao.
Tschö.
Plattsport, das Sportmagazin mit Martin Tetzler.
Weil wir Sport lieben.
Auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden, von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.